Frauenfreizeit begonnen mit unserer Schwester Ellen Schad-Beck. Und heute haben wir unter uns das Ehepaar Isis aus Uruguay, aus Montevideo. Die möchte ich ganz besonders nochmal begrüßen. Wer noch unter uns ist, Bruder Jan Isis wird am Wort dienen heute Morgen. Jesus allein, das ist eine herrliche Botschaft. Wir werden nachher auch aufgrund von Römer 3 beim Gruß noch drauf eingehen. Aber herzlich willkommen, ihr beiden. Seid jetzt viel unterwegs hier in diesen Wochen im Heimatdienst vom Missionswerk Mitternachtsruf. 30 beziehungsweise wahrscheinlich so 25 Jahre bereits in Uruguay, müssten es fast sein, oder? Genau, so schätze ich etwa, also schon sehr, sehr viele Jahre. 4 Kinder, der Sohn ist inzwischen verheiratet, eine Tochter wird heiraten dieses Jahr noch, also die sind jetzt alle 4 in dem Alter, wo man so langsam heiratet, freuen uns, dass sie bis jetzt auch gläubige Ehepartner haben. Das ist ein ganz großes Gnadengeschenk, wenn das geschehen darf. Ja, da wünschen wir euch weiter viel, viel Segen. Wir werden also die Botschaft hören und dann auch von der Arbeit noch etwas berichten. Ein Teil heute Morgen, ein Teil heute Abend. Und die Hauptarbeit ist ja die Radioarbeit und auch Übersetzungsarbeiten von Deutsch in spanischer Sprache. Bezüglich auch der Literatur, auch vom Missionswerk Mitternachtsruf in ganz Lateinamerika. Das erstreckt sich ja von Chile, Uruguay, Argentinien bis hoch nach Mexiko. Und Nordamerika gibt es ja so viel Spanisch Sprechende. Aber davon werden wir mehr hören, heute noch in 2 Teilen. Jetzt wollen wir zuallererst miteinander singen. Und zwar die Nummer 20. Jesus, Lamm Gottes in Herrlichkeit droben. Gekrönet, Jesus allein. Wer Jesus hat, hat alles. Wer Jesus nicht hat, dem fehlt alles. Das ist eigentlich eine ganz einfache, wichtige Botschaft. Also Nummer 20, Jesus, Lamm Gottes in Herrlichkeit droben gekrönet, nach der bekannten Melodie, gell?
Jesus, Lamm Gottes, in Herrlichkeit droben gekrönet. Alles hat Ziel und Sterben am Kreuz uns gesühnet. Ewig aus Gott, ihn von dem Kreuz
Bevor wir beten, möchte ich grüßen mit Römer 3. Ist ja ein ganz bekanntes Kapitel und dieses Jahr natürlich besonders hoffentlich im Fokus angesichts dieses Jubiläums. Lutherjahr nennen wir es. Ach, möge da so ein Aufbruch noch durch unser Deutschland gehen. Ja, indem wir einfach wieder ausgerichtet werden, allein auf die Schrift, allein auf unseren Herrn Jesus Christus und die 4 Solis. Römer 3, da heißt es im Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Und ich lese des Zusammenhangs wegen auch noch nochmal ab, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Diese Verse reißen allen Religionen, aller Religiosität, auch der christlichen Religiosität, den Boden unter den Füßen weg. Und es bleibt Jesus und der Glaube an Jesus allein. Und ich freue mich, dass wir darüber auch heute hören dürfen, Jesus allein. Es gibt keine herrlichere Botschaft und keine entscheidendere Botschaft. Und es tut gut, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen und ihn immer mehr erkennen als den Erlöser, der allein rechtfertigt und in dem wir die ganze Fülle haben dürfen. Ja, wer kann, möchte sich bitte erheben und wir wollen beten. So eine wunderbare, herrliche Botschaft der Gnade in dir, unserem Herrn Jesus Christus, das Geschenk Gottes des Vaters. Es tut uns so weh, Herr, dass das so wenige annehmen wollen. Diese tiefe, tief steckende Religiosität des Menschen, dass das preisgegeben wird, um das Wahre zu ergreifen im Glauben, der du alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, du Lamm Gottes. Auch heute Morgen beten wir dich wieder an, unseren Herrn und Heiland, und danken dir, dass wir dich finden durften und bitten, dass die dich noch nicht angenommen haben und noch auf Werke bauen. Ach Herr, dass du ihnen die Augen öffnest dafür. Heute wird weltweit dein Wort verkündigt. Danke, dass noch in vielen Ländern Freiheit ist und dass du wirkst und dass du gerade da Klarheit schenkst, wo manche noch am Fragen sind, am Zweifeln sind, am Suchen sind. Offenbare dich, Herr, durch dein Wort. Auch uns werde immer größer und auch deine Gnade, dein Erlösungswerk, lass es immer größer aufleuchten in unseren Herzen, damit wir dann ganz konsequent dir nachfolgen, Herr. Dir Ehre bereiten und Frucht bringen, die da bleibt. Segne das Wort an unseren Herzen, rüste unseren Bruder Jan Eises aus und alle Verkündiger, die heute wieder Dienst am Wort tun dürfen. Herr, dass du ihnen die Freiheit im Geist gibst, die Freimütigkeit, aber auch die nötige Enge, ganz an deinem Wort zu bleiben. Das bitten wir dich, dass es wahr und klar verkündigt wird. Wir danken dir dafür. Herr, und denken auch an die, die deines Namens willen verfolgt werden, dein Wort nicht haben. Erinnere sie durch deinen Geist an dein Wort, an diese Wahrheit, dass sie in dir Genüge haben, auch bei allen Widerwärtigkeiten und schwierigen Umständen. Danke, dass du sie zu überwindern machst, Herr, zu deines Namens Verherrlichung. Amen. Amen. Und bevor wir die Botschaft hören dürfen, wollen wir singen, ein feste Burg ist unser Gott. Aber wir werden mindestens mal eine Strophe in Spanisch singen. Wir haben gar nicht geübt, das ist ganz spontan jetzt. Aber Sie dürfen schon mal aufschlagen, 232. Dann singen wir nämlich alle noch auf Deutsch. Ja? Dieses ganz Bekannte, das ist ja weltweit bekannt. und dass das auch in Spanisch gesungen wird und gesungen werden kann. Das wollen wir einfach dadurch auch zeigen, indem wir eine Strophe zumindest, wegen mir auch mehr, aber eine reicht mal, gell? Weil sie verstehen es ja doch alle dann im Lesen des Deutschen, im Singen des Deutschen. Aber dass sie mal auch wieder mal hören, wie sich das so anhört in spanischer Sprache, in der Sprache, wo die lieben Jan und Isabel Eises ja so viele Jahre schon mitarbeiten, mithelfen dürfen, mitwirken dürfen, dass diese herrliche Botschaft auch in Lateinamerika weiter verbreitet wird und noch Menschen gerettet werden, die Gemeinde Jesu gebaut wird. Also, in Spanisch heißt das Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ganz genau wie im Deutsch, nur in spanischer Sprache.
Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán a cosa nos ata.
Thank you. Ja, es ist eine Freude für mich, heute wieder hier sein zu dürfen. Wir waren hier vor 3 Jahren, unseren Sohn Lemuel und ich. Und ich weiß nicht, wie viele von euch damals da waren. 3. Also, dann würde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Eises, ich komme aus Holland. Bin im Osten, Nordosten geboren und nachher in Friesland aufgewachsen. Nicht in Ostfriesland, sondern im richtigen Friesland. Ja? Wir waren vor einigen Tagen in Fritzlar, wo der Bonifatius damals den heiligen Eich umgehauen hat und die erste Kirche in Europa oder in Deutschland gebaut hat. Und dieser gleiche Bonifatius ist dann nachher weitergereist und umgekommen in Dokkum im Norden von Holland. Und dort bin ich lange Zeit in die Schule gegangen. Und es war für uns ganz interessant, jetzt in Fritzlar plötzlich den Bonifatius zu begegnen. Da war eine Statue von ihm dort errichtet worden. Und man sieht so die Geschichte Europas an vielen Orten im Norden Hollands, hier mitten in Deutschland. Und jetzt gerade im Reformationsjahr möchten wir ganz neu darüber nachdenken, was die Reformation für uns errungen hat, wieder ganz neu auf den Plan gestellt hat. Nur die Schrift, alleine die Schrift, sola scriptura, alleine aus Gnaden, sola gratia, allein durch den Glauben, sola fide, und allein Christus, solus Christus, und dann allein Gott sei Ehre, soli Deo gloria. Ihr wisst ja, der Johann Sebastian Bach hat oft seine Musikstücke unterschrieben mit Soli Deo Gloria. Nur Gott sei die Ehre. Heute Morgen möchte ich mit euch nachdenken über Solus Christus, allein Christus. Aber vorher werden wir noch ganz kurz etwas erzählen von der Arbeit, die wir tun in Uruguay, damit ihr dann euch nachher auf die Botschaft konzentrieren könnt und nicht mehr durcheinander gebracht wird durch alle Geschichten aus Uruguay, werden wir das jetzt erst tun. Meine Frau Isabel ist Schweizerin und wie Kurt gesagt hat, wir kommen aus Montevideo, Uruguay, dort haben wir uns kennengelernt. Kurt und auch Ellen haben das von nahen miterlebt, ich war Schüler. Jetzt im März sind es 27 Jahre her, dass ich nach Uruguay kam. Einige Monate zuvor habe ich Kurt zum ersten Mal gesehen in Utrecht in Holland. Er war dort mit Paul Schulz, ein ehemaliger Schüler von Mitternachtsruf, an einem Missionskongress. Und ich habe Kurt nicht gekannt. Sie haben mir kurz erzählt von Uruguay und mich eingeladen, doch zu kommen. Ich war schon eingeschrieben als neuer Schüler. Und sie waren so lieb und so herzlich. Und ich habe nachher zu meiner Schwester gesagt, wie lieb diese Geschwister von Mitternachtsruf. Aber wie schade, dass sie die Wasserpfeife rauchen. Weil der Kurt hat damals einen Mate-Tee dabei gehabt. Das ist so ein Kürbis mit Tee da drin und ein Röhrchen, wo man das Wasser ansaugen kann. Und ich habe gemeint, die beiden rauchen eine Wasserpfeife. Und das hat mich so enttäuscht von diesen lieben Brüdern von Mitternachtsruf. Nachher habe ich selber gelernt, Mate-Tee zu trinken. Vor allem Isabel trinkt ganz gerne Mate-Tee und unser Sohn Lemuel, der muss bestimmt schon grün im Magen sein von aller Tee, die er getrunken hat. Der war vor 3 Jahren hier und hat auch sein Mate-Tee dabei gehabt. Ja, der Herr hat uns ganz reich gesegnet. Kann nur bestätigen, wenn man Gottes Willen tut, dann segnet der Herr. Ich bin ganz alleine damals vor 27 Jahren nach Uruguay gereist mit einem kleinen Koffer. Alle Schüler haben gesagt, wo ist dein Gepäck? Das ist da drin, im Koffer. Und jetzt haben wir eine Familie mit 4 Uruguayern. Die haben, jeder von den 4 haben 3 Nationalitäten, die holländische, die uruguayische und die Schweizer Nationalität. Könnten also auch 3 Pässe haben. Ihr habt das gleiche, oder? Deutsche, uruguayische und Schweizer Nationalität. Und ich werde nachher ganz kurz unsere Familie auch zeigen auf dem Bild. Aber ich möchte erst ganz kurz erzählen, was wir tun dort in Uruguay in der Radiomission. Schon seit fast 30 Jahren hat Mitternachtsruf dort Radioarbeit in Montevideo. Es werden die Botschaften von den Zeitschriften Nachrichten aus Israel und Mitternachtsruf übersetzt von Deutsch auf Spanisch. Meine Frau Isabel hat das jahrelang getan, übersetzen von Deutsch ins Spanisch. Und dann werden diese Botschaften in kurze Blöcke geteilt von etwa 10, 12 Minuten, damit jedes Programm nicht länger als 14 Minuten dauert. Und diese Programme werden dann auf CD gebrannt und in alle Welt hinausgeschickt. Es gibt jetzt über 300 Sender in mehr als 20 Ländern, die diese Programme ausstrahlen. Darunter große Sender wie Transworld Radio, HCJB in Ecuador, aber auch ganz kleine lokale Sender, die nur vor Ort zu hören sind, über UKW, FM. Und diese über 300 Sender kriegen monatlich von uns ein ganzes Programmangebot, nicht nur die Bibelstudien aus den Zeitschriften, Mitternachtsruf und Nachrichten aus Israel. Wir schicken auch Kinderprogramme, ein Radio-Hörspiel für Kinder, wo biblische Geschichten vertont werden, mit verschiedenen Stimmen und Geräuschen, dass die Kinder so richtig sich einleben können in die biblische Geschichten, auch Missionsgeschichten. Und dann gibt es auch ein Frauenprogramm, Sonja Mark tut das vor allem vorantreiben mit einer ganzen Gruppe Schwestern. Und dann gibt es noch ein Jugendprogramm, Rodrigo Rincón, ihr werdet ihn nachher sehen, mit seiner Frau Rodrigo, der wird auch einige Worte Deutsch sprechen. Und ihr werdet auch ihren kleinen Sohn, der Ezekiel oder Ezekiel, sehen. Der wird uns einladen, das Studio zu besichtigen. Der Rodrigo macht ein Jugendprogramm zusammen mit Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden. Und dann haben wir noch ein Aktualitätenprogramm, das mache ich zusammen mit einem Pastor und Victoria, ihr werdet ihr nachher auch sehen. Jede Woche nehmen wir das am Donnerstag auf. Dann schauen wir die Nachrichten im Internet, in der Zeitung, wir hören sie übers Radio, was jetzt diese Woche gerade geschehen ist. Und die wichtigsten Punkte nehmen wir raus, zwei oder drei, und geben dann einen Kommentar im Lichte der Bibel auf diese Geschehnisse. Manchmal gibt es Geschehnisse, die eindeutig prophetisch sind, ganz oft auch nicht. Man kann ja nicht alles prophetisch deuten. Aber was auch geschieht, man sieht immer wieder, Gottes Wort ist Wahrheit. Wenn da grausame Sachen geschehen und Menschen unglaublich schlechte Dinge tun, bestätigt sie wieder aufs Neue, was Gott vom Herzen des Menschen sagt, ist wahr. Und auch wenn wunderschöne Sachen geschehen, man kann das immer wieder zeigen im Lichte der Bibel. Und dieses Programm, das schicken wir nicht auf CD, das kann man nur über Internet runterladen, damit man jede Woche das neueste Programm hat. Die Radiosender kriegen das dann über E-Mail zugeschickt und können jede Woche also ein aktuelles Programm ausstrahlen, über was diese vergangene Woche geschehen ist. Wir haben lange Zeit das auch über CD getan, wir haben dann Aktualitäten aus den Zeitschriften genommen, aber in der heutigen Zeit geht das einfach nicht mehr. Bis eine Aktualität auf Schrift gestellt wurde, dann übersetzt wurde, dann korrigiert wurde, dann aufgenommen wurde und dann geschickt wurde, ist ein halbes Jahr vorbei. Und in ein halbes Jahr interessiert keinen mehr, ob jetzt Hillary oder Trump gewinnen wird, das wissen wir schon alle. Und deswegen machen wir das jetzt so, jede Woche die Nachrichten der Woche. Seit 12 Jahren haben wir auch einen eigenen Sender im Inneren Uruguays, einen Mittelwellensender, der wird im Umkreis von 100 Kilometern in alle Richtungen gehört, im Departamento, das ist der Bundesstaat 33. 33 heißt dieser Bundesstaat, ist eine wichtige Zahl aus der Geschichte von Uruguay. Und dort und auch in den umliegenden Bundesländern kann man dann dieses Radio hören. Das ist ein Riesengebiet, fast so groß wie die ganze Schweiz. Aber es gibt nur 200.000 Einwohner dort. Und ganz viele Kühe. Diejenigen, die das letzte Mal da waren, können sich vielleicht erinnern, dass es in Uruguay 4 Kühe pro Person gibt. Wir haben 3,3 Millionen Einwohner in Uruguay und 12 Millionen Kühe. Und das, was man am liebsten isst, ist natürlich Rindfleisch. Und das dann richtig grilliert. Asado. Und wenn einer von euch mal nach Uruguay kommt, ich verspreche euch, wir werden euch ein Asado spendieren. Ja? So herzlich eingeladen, ihr alle, mal nach Uruguay zu kommen. Ja, in dieses Radio dort im Inneren Uruguays senden wir auch die biblische Botschaften vom Mitternachtsruf aus. aber wir haben dort 24 Stunden am Tag Sendezeit. Wir kriegen 3 Stunden Alleinstück von Transworld Radio. Das wird dann von Mitternacht bis 3 Uhr morgens ausgestrahlt. Transworld Radio hat eine eigene Sendezeit in Montevideo über einen ganz starken Mittelwellensender. Das wird von 9 bis Mitternacht ausgestrahlt am Abend. Und dann wird das Gleiche nochmal auf unserem Sender wiederholt von Mitternacht bis 3 Uhr morgens. Und dann um 4:30, da geht's los mit einem Agrarprogramm. Ein Pastor aus der Stadt, wo das Radio steht, steht jeden Morgen um 4 auf und macht dann ein Agrarprogramm. Die uruguayischen Cowboys sitzen dann schon Mate zu trinken und schicken ihm SMS, das wisst ihr, was das ist, ja? Text mit Handy. Schicken einen Text per Handy, wir möchten gerne das Lied hören oder wir möchten gerne diese Pajada, das sind Geschichten von Cowboys, von Gauchos, richtig traditionelle Geschichten möchten sie dann hören. Und die schreiben ihm schon um 3-4 Uhr morgens. Manchmal muss er einfach das Handy ausmachen, weil sonst kann er gar nicht schlafen. Aber dann steht er dann morgens früh auf und ab 4:30 hat er ein Agrarprogramm. Danach gibt es die Bibellektüre eine Viertelstunde lang. Und dann gibt es ein Aktualitätenprogramm am Morgen. Nachher gibt es ein Programm auf Portugiesisch von Jone Hake, weil wir ganz nah an der Grenze mit Brasilien sind und auch viele Hörer in Brasilien haben, haben wir auch ein brasilianisches oder ein portugiesisches Programm im Radio. Und dann den ganzen Nachmittag immer wieder evangelistische Programme von Luis Palau, von John MacArthur, von Mitternachtsruf und von vielen Werken mehr. Und wir haben da auch vieles gelernt mit dieser eigenen Radiosender. Bis dahin haben wir nur Programme hergestellt für andere. Jetzt haben wir plötzlich gemerkt, dass man so manche Sachen anders machen muss. Wir haben immer die Programme gemacht von 15 Minuten oder von 30 Minuten. Dann gehen genau 4 in eine Stunde. Und wir haben gar nicht geschaltet, dass im Radio man auch manchmal etwas ansagen muss. Und 4 mal 15 Minuten gibt 60 Minuten, dann ist die Stunde vorbei. Und man kann nicht mehr reinkriegen in 60 Minuten. Jetzt haben wir gelernt, dass wir die Programme von 14 Minuten machen müssen, damit in jeder Stunde 4 Minuten da sind für Ansagen. Das wussten wir vorher nicht. Also auch die Tatsache, jetzt eine eigene Sender zu haben, hat uns vieles gelernt, was wir jetzt auch anwenden können im internationalen Werk. Und seit einem Jahr tun wir auch in Uruguay Radio Neue Hoffnung programmieren. Ich weiß nicht, wie viele von euch Radio Neue Hoffnung hören. Niemand. Gut. Dann werden wir euch nachher sagen, wie das geht. Ich weiß selber gerade im Moment nicht. Das ist ein Satellitenradio, kann man auch übers Internet hören. Und da hat man 24 Stunden am Tag christliche Programme, bibeltreue Programme. Und die wurden lange Zeit von der Schweiz aus programmiert. Und jetzt haben die Brüder gesagt, ja, ihr macht ja Radioarbeit, weshalb macht ihr das nicht? Und jetzt mit der neuen Technologie ist das kein Problem. Haben wir eine junge Schwester, die tut jeden Tag programmieren für Deutschland Radio Neue Hoffnung. Also wenn ihr da nachher mal reinhören möchtet, rnh.de, rnh.de, radioneuehoffnung.de. Da kann man einfach reinklicken und christliches Radio hören, bibeltreue Botschaften von Roger Liebi, von Mitternachtsruf und viele andere mehr. Meine Frau Isabel wird ganz kurz etwas erzählen von den Reaktionen, was der Herr tut durch diese Radioprogramme.
Ja, wirklich, es geht um Jesus und es geht um Gottes Wort. Und wie wir gehört haben, auch aus Römer 3, da gibt es kein Rühmen. Und wirklich, es ist ein großes Vorrecht, wir sehen es als ein großes Vorrecht, dass wir ein klein wenig mithelfen dürfen, dass Gottes Wort verbreitet wird übers Radio und über die Literatur in allen spanischsprachigen Ländern. Und wir dürfen auch immer wieder erleben und hören aus Reaktionen, die wir bekommen übers Telefon oder Briefe, E-Mails, dass Gottes Wort kräftig und lebendig ist, dass es Menschen zurechtbringen kann, dass es Menschenleben verändern kann, wie wir es auch an uns selber erlebt haben und erleben, wenn alles gut geht. Geht das immer weiter, diese Arbeit Gottes an uns durch sein Wort und durch seinen Geist. Und Ja, ich wollte kurz ein paar Reaktionen von der letzten Zeit erzählen. Zum Beispiel rief uns eine Frau an aus Montevideo und erzählte, dass jemand vor ihr auf der Straße lief und ein Büchlein wegwarf. Sie ging hin, hat es aufgehoben. Es war ein Büchlein von Norbert Lied über Christus im Zentrum, heißt es auf Spanisch. Sie nahm es nach Hause, hat es gelesen, wurde ergriffen von der Botschaft. Das hatte sie noch nie gehört. Ihr Herz war vorbereitet. Und dann hat sie angerufen und wollte unbedingt mehr wissen. Und ja, es war auch wunderbar, dass sie gerade in der Nähe einer sehr guten Gemeinde lebt, eine Gemeinde, die wir gut kennen. Und so konnten wir ihr diesen Kontakt vermitteln und sie da dahin schicken, wo sie dann weiter wachsen kann im Glauben. Auch ein junger Mann aus unserer Gemeinde, ein junger Bursche, der ging in die Bibelschule Wort des Lebens nach Buenos Aires. Und ja, das Bibelstudium dort ist sehr intensiv. Und dann an den Wochenenden haben die jungen Leute immer Einsätze in verschiedenen Gemeinden in Buenos Aires. Und er wurde zum schlimmsten armen Viertel geschickt. Also ja, eins der schlimmsten, die es dort gibt. In eine kleine Gemeinde dort, die wirklich unter den Ärmsten arbeitet mit vielen Drogenproblemen, viel Kriminalität. Und da kam er und sollte da mit jungen Leuten arbeiten. Und am Anfang fühlte sich so überfordert. Er hat gedacht, ich gehe nach Hause, ich packe meine Koffer, ich kann das nicht. Das ist mir zu schwierig, zu viel Probleme. Aber eine Schwester unserer Gemeinde hatte ihm zum Abschied ein Büchlein von uns geschenkt, mit biblischen Botschaften und mit Beispielen aus dem Leben von Gottesmännern, von Missionaren. Und er hat das Büchlein genommen, hat darin gelesen. Er wurde so ermutigt. Er hat plötzlich wieder gemerkt, es ist die Gnade Gottes. Ich kann es nicht und ich muss es nicht aus meiner Kraft machen. Und es hat ihn so ermutigt, dass er gesagt hat, doch, mit Gottes Hilfe, er wird es machen. Dann gehe ich weiter. Und er hat dann auch wirklich erzählen können, dass er guten Kontakt bekommen hat mit manchen von diesen jungen Leuten. Und er macht immer noch eine schöne Arbeit unter diesen jungen Leuten dort in diesem armen Viertel und darf auch Frucht sehen. Aber es ist Gottes Wort und es ist der Herr, der wirkt, nicht wir. Da gibt es kein Rühmen, wirklich nicht. Ja, und dann ein paar Briefe. Zum Beispiel schreibt eine junge Frau aus Venezuela, wo es ja auch ganz, ganz schlimm zugeht, wirklich große wirtschaftliche und politische Probleme sind. Yajaira heißt sie. Danke, dass ihr diese Missionsgeschichten, also die Kinderprogramme, zur Verfügung stellt. Ich werde sie in der Samstagsschule erzählen. Ich bin aus Venezuela und wohne in einem Ort namens Carora. Ich arbeite unter den Kindern eines sehr armen Stadtviertels. Tausend Dank und Gott segne euch. Oder ein Saul aus Mexiko. Ich danke dem Herrn für ihren Dienst an Gottes Volk. Während 3 Jahren hatte ich die Verbindung mit euch wegen ernsten Krankheits- und materiellen Problemen verloren. Aber jetzt, durch Gottes Erbarmen, bin ich wieder in Kontakt mit euch und ernähre mich von euren Unterweisungen, die mir für meinen eigenen kleinen Lehrdienst von Nutzen sind. Eine Frau noch aus Uruguay, Maria Cristina. Danke, ich bete jetzt viel mehr als früher. Ich bete, währenddem ich koche oder im Bus fahre. Der Herr gibt mir seinen Frieden dabei und erfüllt mich mit Hoffnung. Ich höre eure Botschaften im Evangeliumsrundfunk und sie erbauen mich sehr. Ich habe Christus vor 43 Jahren in mein Herz aufgenommen. Ich bin jetzt 62, aber eigentlich kenne ich ihn erst richtig seit 9 Jahren, nachdem ich gesundheitlich durch eine Prüfungszeit ging. Ich bin aus Uruguay. Oft passiert das auch in unserem Leben, ja. Manchmal braucht der Herr Prüfungszeiten, damit wir aufwachen geistlich und wirklich merken, wie abhängig wir sind. Und dann kommt auch die Freude am Herrn und die Freude an seinem Wort. Und eine Frau aus Peru, Marleni, drückt es so aus und das ist wirklich so. Sie schreibt, das Wort Gottes ist wunderschön, es ist lebendig und wirksam. Danke für eure Botschaften, Gott ist darin gegenwärtig. Ich ging eine Zeit in die Gemeinde, habe Gott aber nie echt kennengelernt, bis ich ihr Buch Liberation Total las und Gott in meinem Herzen, in meinem Leben real wurde. Gottes Wort ist wunderschön, es ist lebendig und wirksam. Und das ist auch unsere Hoffnung, unser Gebet beim Aussehen von Gottes Wort, wo wir manchmal, ehrlich gesagt, fragen wir uns ja, hat es überhaupt eine Auswirkung? Manchmal sieht man nicht so viel, wie man sich wünscht. Und doch, dann kommt wieder so ein Zeugnis und dann müssen wir sagen, ja, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Und ja, es tut sein Werk. Gott tut sein Werk an uns.
Es gibt auch noch eine ganze Gruppe einheimische, ehrenamtliche Mitarbeiter, die wollten wir jetzt nicht alle zeigen. Einfach damit ihr einen ganz kurzen Einblick habt in der Radioarbeit in Uruguay. Und das ist unsere Familie. Bisschen jünger, ein bisschen weniger grau, ich dort auf der Ecke. Dann neben mir unsere älteste Tochter Treintje. Sie hat einen holländischen Namen. Treintje kommt von Katharina. Und sie leidet darunter, dass man das in Uruguay nicht richtig aussprechen kann. Und schon gar nicht, wenn man es liest, weil man schreibt es nicht mit EI, sondern mit IJ. Arme Treintje. Aber sie fühlt sich richtig Uruguayerin und muss nicht daran denken, irgendwann mal aus Uruguay wegzugehen. Sie möchte wirklich dort bleiben. Unser Lemuel nicht. Der hat Reisefieber bekommen. Der ist vor zwei Jahren, ist er ein Jahr nach Holland gegangen. Dort hat er ein Jahr lang als Freiwilliger gearbeitet in ein christliches Hostel. Und dort hat er auch seine Braut kennengelernt. Und er hat jetzt im Januar geheiratet. Das war für uns auch so manche, wie würde man das sagen, Sorge, Emotion. Wir haben unsere Kinder immer gesagt, erst das Studium und dann die Liebe. Aber gut, man kann das nicht immer so regeln, wie man will. Und wir sind Gott ganz dankbar, dass er eine gläubige Frau gefunden hat. Und sie haben wirklich nur ein Anliegen, zu Ehren Gottes zu leben. Dann unsere Anna Michaela, die Kleinste. Das Bild ist schon alt. Sie ist jetzt die längste, die größte von den drei Mädchen. Und sie ist 15 geworden. Und neben ihr Elisabeth. Sie wird jetzt im Juli heiraten. Da kam ein böser Schweizer nach Uruguay, hat ihr Herz gestohlen. Und jetzt ist sie also in der Schweiz hinterhergereist und wird im Juli heiraten. Und auch da sind wir wirklich ganz dankbar, dass der Herr da gewirkt hat, ein ganz netter junger Mann, der auch wirklich den Herrn Jesus von ganzem Herzen liebt. Er kam nach Argentinien, um dort mitzuhelfen bei Familie Beize in der Mission. Und der Stefan Beize hat mir angerufen damals, du, ich muss ein paar Wochen weg und möchte diesen Burschen nicht alleine daheim lassen. Kannst du ihn nicht gebrauchen im Studio? Der weiß viel vom Computer und so weiter. Ja, schick den mal rüber. Damals haben wir keine Ahnung gehabt, dass das nachher funken würde mit unseren Töchtern. Ja, eine von unseren Töchtern. Und Isabel, meine liebe Frau, wir sind jetzt dieses Jahr 25 Jahre verheiratet und können nur sagen, der Herr ist treu gewesen all diese Zeit. Jesus Christus allein. Eine von den fünf Solei der Reformation. Jesus Christus allein. Alleine. Wir öffnen die Bibel in Apostelgeschichte Kapitel 4. Dort geht die Geschichte weiter, die schon angefangen hat in Kapitel 3. In Kapitel 3 gingen Petrus und Johannes hinauf zum Tempel. Und als sie dann durch das schöne Tor hineingehen wollten und zum Tempel hinaufsteigen wollten, wurden sie aufgehalten durch einen gelähmten Mann, der sie um ein Almosen bat. Eine Spende bitte. Und ihr kennt die Geschichte, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und dann hat er diesen Mann an der Hand gefasst, auf den Beinen gestellt und der Mann war ganz verwundert, er konnte laufen. Und dann sind sie durchs schöne Tor auf den Tempelplatz hinauf und der Mann ist hinterher und ist wahrscheinlich um sie herumgesprungen. Und viele Menschen mit ihnen da auf dem Tempelplatz. Und dann sind Petrus und Johannes auf der rechten Seite vom Tempelplatz gegangen, wo der Säulengang von Salomo war. Und da haben sich so viele Menschen gesammelt. Dann hat Petrus, der so voll war von seinem Herrn Jesus, da hat er gleich diese Gelegenheit genommen, um vom Herrn Jesus zu sprechen. Und Petrus sagt zu dieser Riesengruppe Menschen, was schaut ihr auf uns? Als ob wir durch unsere Kraft oder unsere Frömmigkeit so etwas getan hätten. Es ist Jesus, durch seinen Namen und durch den Glauben, den er gewirkt hat, ist dieser Mann geheilt worden. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 1, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Die Sadduzäer damals waren empört, dass diese einfachen Jünger einfach anfingen zu lehren dort auf dem Tempelplatz. Das war ja ihre Aufgabe. Sie waren doch die religiösen Führer. Und jetzt waren da einfache Fischermänner dort am Lehren auf dem Tempelplatz. Aber nicht nur das. Sie haben gesprochen von der Auferstehung aus den Toten. Und da machten die Sadduzäer nicht mit. Die Sadduzäer waren damals nach den Pharisäern die wichtigste Sekte unter den Juden. Und sie glaubten weder an Auferstehung, noch an Engel, noch an Geister. Sie glaubten, dass die Seele mit dem Körper stirbt. Und im Gegensatz zu den Pharisäern haben sie damals auch nicht keine Proselyten gemacht. Sie haben nicht missioniert. Die Sadduzäer waren eigentlich eine kleine Gruppe, aber dafür eine mächtige Gruppe. Sie waren eine Priesteraristokratie. Sie hatten das Sagen im Sanhedrin. Und da lesen wir in Vers 3, Apostelgeschichte 4, Vers 3, und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da im Säulengang Salomos waren? Wenn man nur die Männer gezählt hätte, wäre man auf 5000 gekommen. Da waren auch noch Frauen da, vielleicht auch Kinder. Und deshalb waren diese religiösen Führer auch so empört. So viele Menschen, und die hören nicht auf uns, sondern auf diesen Jüngern. Da haben sie sich also festgesetzt. Und das steht da in Vers 5. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hoherpriester, und Kajaphas, und Johannes und Alexander und alle, die aus hoherpriesterlichem Geschlecht waren. Ganz bedrohlich für diese Jünger. Ihr erinnert euch ganz sicher, dass als der Herr Jesus verraten wurde von Judas, dann wurde er mitgenommen im Haus von Hannas, der Schwiegervater vom Hohenpriester. Und dann nachher wurde er von dort ins Haus von Kaiphas geschleppt. Und dann zu Pilatus und Herodes und so fort. Aber jetzt waren diese bösen Männer zusammen. Hannas, Kaiphas, auch noch andere vom hoherpriesterlichen Geschlecht, Johannes und Alexander, alle zusammen dort. Es waren diese Männer, die den Herrn Jesus verurteilt hatten. Und sie stellten sich in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchen Namen habt ihr das getan? Und da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir werden heute Morgen sehen, Jesus Christus allein. Es gibt nur Errettung durch ihn. Überhaupt, wir können nur Gott kennen durch unseren Herrn Jesus. Es gibt nur Eintritt oder Zugang zum Vater durch unseren Herrn Jesus. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Und es gibt nur Ehre für Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen, da müssen wir zum Herrn Jesus gehen und durch ihn Gott ehren. Jesus Christus allein, niemand anders als Jesus, niemand an seiner Stelle. Aber dann werden wir noch vier Punkte sehen. Nicht nur Jesus allein, kein anderer als er, auch keiner neben ihm, nichts neben unseren Herrn Jesus. Es ist er und er allein. Er ist das vollkommene Opfer. Sein Opfer genügt vollkommen. Er gibt vollkommene Kraft. Er gibt vollkommenen Freude, vollkommenen Frieden. Aber jetzt Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 12. Es gibt nur Errettung durch ihn. Jetzt stehen Petrus und Johannes für diesen religiösen Führer Israels. Und ihnen wird gefragt, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus, der spricht so gerne von seinem Herrn Jesus und greift gleich diese Gelegenheit an, um vom Herrn Jesus zu sprechen. Diese Frage gibt ihm die Gelegenheit zu sprechen von dem, der nicht nur Lahme heilt, sondern der das Leben gibt, der das Leben ist. Und Petrus gibt eine komplette Beschreibung vom Herrn Jesus. Jesus Christus, der Nazarener, der gekreuzigt ist und auferstanden. Da gibt es nur einen, der diese Beschreibung erfüllen kann, unser Herr Jesus Christus. Kein einziger Mensch auf Erden ist gestorben und nach 3 Tagen aus den Toten auferstanden. Niemanden. Die Wissenschaft sagt, das gibt es überhaupt nicht. Und dadurch hat gerade unser Herr Jesus gezeigt, er ist der Sohn Gottes durch Totenauferstehung. Er hat den Tod überwunden und er lässt die Toten auferstehen. Genau. Der Jesus, er ist von den Toten auferstanden und er lässt Toten auferstehen. Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Und er hat es bewiesen durch die Auferstehung aus den Toten. Er hat das letzte Wort über den Tod. Und wenn der Herr verzieht zu kommen und wir vorher sterben, eines Tages werden wir seine Stimme hören und wird auch unser sterblicher Körper aufstehen aus dem Grab und mit der Seele vereinigt werden. Der Körper wird verwandelt werden. Unser Herr Jesus, er hat die Herrschaft über den Tod. Und Petrus gibt also eine ganz komplette Beschreibung vom Herrn Jesus. Er sagt, Jesus Christus, der Nazarener. Und er hat damals auf Hebräisch gesprochen. Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yahweh rettet. Der Messias. Das war ganz hart für diesen religiösen Führer. Ihr habt den Messias umgebracht. Der Jesus, er ist der Gesalbte Gottes, der verheißene Erlöser. Und der Nazarener, der von Nazareth kam. Aber unter den Juden ist Nazarener auch ein Schimpfwort. Und es ist ganz interessant, Matthäus, im Matthäusevangelium, sagt, dass der Jesus seine Jugend in Nazareth verbrachte, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden sollte. Der Jesus sollte Nazarener genannt werden. Aber nirgendwo im Alten Testament wird Nazareth erwähnt. Also was hat Matthäus gemeint, als er sagte, er musste in Nazareth geboren werden, damit er Nazarener genannt werden könnte? Nazareth und auch Nazarener kommen vom hebräischen Wort Netzer, das heißt Spross oder Schössling. Und da gibt es manchen ein Licht auf, ja? Wenn wir im Alten Testament lesen, all die Prophetien vom Herrn Jesus, da wird er öfters Spross genannt. Und dann 2 Stellen wird genau dieses gleiche Wort im Hebräischen Netzer genannt. Eine von diesen Stellen ist Jesaja 11, Vers 1. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ich denke, manche kennen diese Stelle auswendig, vielleicht nach Luther. Aber diese Verheißung spricht vom Herrn Jesus. Er würde dieser Schössling, dieser Spross sein aus dem Stamm Isais. Gott hatte David versprochen, es wird für immer einer deiner Söhne auf dem Thron Israels sitzen. Und was Gott verspricht, das tut er auch. Und dann kam Salomo und dann kam Rehabiam und dann ging alles daneben und dann wurde das Reich in zwei geteilt, 10 Stämme und nur noch 2 Stämme für Rehabiam, Juda und Benjamin. Diese 2 Stämme hatten noch einen König aus dem Hause Davids. Das andere Könighaus wurde dann Jahre später nach Assyrien abgeführt, Gericht Gottes. Und dann 120 Jahre später auch Juda und Benjamin. Da kam Nebukadnezar und hat Juda und Benjamin nach Babel verschleppt. Und in 3 Züge ist er immer wieder zurückgekommen, hat immer mehr mitgenommen und das dritte Mal auch den Tempel zerstört und Jerusalem zerstört. Und der letzte König Judas wurde dann in die Wüste geschleppt, um dort umzukommen. Und Hesekiel, der beschreibt diese Situation in Kapitel 19. Und wenn man Kapitel 19 von Hesekiel liest, dann spürt man die Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit Israels, Judas. Gott hat da versprochen, ein König vom Hause Davids für immer auf dem Thron. Und jetzt wurde der letzte König von Israel, von Juda, der letzte König vom Hause Davids, nach Babel verschleppt. Und Hesekiel vergleicht das mit einem Weinstock, der da im Wüstensand gepflanzt wird. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal im Garten gearbeitet haben und etwas umgepflanzt haben. Da muss man ganz arg aufpassen, weil beim Umpflanzen bleiben so manche Wurzeln zurück und dann hat der Pflanze schon nicht mehr so viele Wurzeln. Da muss man immer Wasser nachgießen, damit er wieder Wurzel schießt, ja? Weil sonst vertrocknet diese Pflanze und dann ist es aus. Also der letzte König wurde im Wüstensand gepflanzt. Da war kein Wasser. Das gab eigentlich keine Zukunft mehr. Und dann lesen wir in Hesekiel 19, in einem dürren und trockenen Land, und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzehrte seine Früchte, so dass ihm gar kein starker Ast mehr geblieben ist, der zum Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagesang bestimmt. Wenn man das ganze Kapitel durchliest und dann hier angelangt, ich denke, wenn man es richtig fasst, warum es geht, dann muss man weinen. Das ist ein Klagesang, das ist aus. Die Verheißung Gottes ist dahin. Letzter König Israels wie ein Weinstock dort im Wüstensand. Keine Chance. Und dann ging noch Feuer aus von einem seiner Äste und hat die Früchte verbrannt. Und es ist kein Stab mehr über, der zum Herrscherstab tauglich wäre. Also wenn sie diese Pflanze in ihrem Garten umpflanzen, kein Wasser geben und dann auch noch anzünden, da ist keine Hoffnung mehr. Das wird nie mehr auslaufen. Und dann lesen wir in Jesaja 53 vom Herrn Jesus. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist so herrlich. Man sieht diese Wüste, kein Leben mehr da, keine Hoffnung mehr da. Und er spricht plötzlich. Gott hat seine Verheißung erfüllt im Herrn Jesus. Doch noch ein Sohn Davids, der für ewig auf seinem Thron sitzen wird. Der Jesus, er sollte Spross genannt werden. Aber nicht nur das, Nazarener war auch ein Schimpfwort. Und auch das sollte sich erfüllen am Herrn Jesus. Jesaja 53 geht dann weiter. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. So verachtete war er. Das hat sich erfüllt am Herrn Jesus. Er wurde verachtet. Er wurde der Spross, aber er wurde auch Nazarener genannt. Verachtet. Als man Nathanael gesagt hat, der Herr Jesus kommt aus Nazareth, sagte ganz spontan, soll aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nee, er war verachtet. Und Petrus sagt das diesen religiösen Führern. Jesus der Nazarener, diesen Mann, den ihr so verachtet, ihr habt ihn gekreuzigt. Gott aber hat ihn auferweckt aus den Toten. Gott sieht es ganz anders. Auch heute unter den religiösen Juden meint man, der Herr Jesus sei ein Zauberer gewesen, sei ein Übeltäter und sei deswegen von Gott gerichtet worden. Aber eines Tages werden sie merken, wir haben uns ganz schrecklich geirrt. Wenn dann in Zacharia 12, Vers 10 Gott seinen Geist ausgießt über Israel und ganz Israel selig wird, dann werden sie diesen Kapitel Jesaja 53 laut beten. Und dann werden sie sagen, wir hielten ihn für einen, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber wir haben uns ganz schrecklich geirrt. Er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Und mit diesem Hintergrund im Kopf hören wir jetzt Petrus vor dem Hohen Rat. Petrus sagt es diesen religiösen Führern ganz scharf: Jesus, der Messias, den ihr so verächtlich Nazarener nennt, den ihr gekreuzigt habt, er ist von Gott auferweckt aus den Toten. Und er hat diesen Menschen gesund gemacht. Er ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und später wird Petrus dann schreiben in seinem ersten Brief, Kapitel 2, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Und das ist, was er auch irgendwie diesen religiösen Führern zeigt. Ihr verachtet den Herrn Jesus, aber Gott hat ihn auferweckt. Bei Gott ist er kostbar, auserwählt. Und dann sagt er in 1. Petrus 2, Vers 7, und für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Das ist so schön. Ist der Herr Jesus kostbar für Sie? Haben Sie das auch so gesehen, wie Israel es einmal sehen wird? Er ist um unsere Missetat willen zerschlagen. Er ist kostbar für mich. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist es, der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Du kannst nicht um den Herrn Jesus herum. Immer wieder wird ein Mensch sich stoßen an diesem Namen. Es sei denn, er nimmt den Herrn Jesus auf und findet ihn in ihm der kostbarste, herrlichste Mensch auf Erden, der Sohn Gottes, das Fundament seines Lebens, einen Felsen, auf welchem man bauen kann, voll Vertrauen, ein Fels, der nicht wanken kann. Aber wenn man weigert zu glauben, dann wird man sich immer wieder an ihn stößen. Immer wieder. Es wird ein Ärgernis sein. Und man sieht das im Alltag. Ein kleines Mädchen aus unserer Gemeinde in Holland, oder von Freunden aus Holland, ging zu ihrer Freundin, ich glaube, sie war 9 Jahre alt, und sie ist so froh im Herrn Jesus und hat einfach ihrer Freundin erzählt vom Herrn Jesus, ganz natürlich. Und plötzlich hat der Vater vom anderen Mädchen geschrien: Jetzt hör doch mal auf mit deinem Jesus! Ganz böse, und sie war ganz erschrocken, hat geweint. Was soll das jetzt plötzlich? So eine wütende Reaktion. Der Herr Jesus, wenn man ihn nicht aufnimmt, ist ein Ärgernis, ein Stein des Anstoßes. Warum? Weil es in keinem anderen das Heil gibt. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es steht nicht können, es steht sollen. Es ist keine Option. Es gibt keine andere Erlösung als nur im Herrn Jesus Christus. Es ist unumgänglich. Es ist einzig der Name Jesu, durch welchen wir gerettet werden sollen. Der Name Jesu ist die Bezeichnung seiner Person. Es ist nicht eine magische Formel. Und ich glaube, es ist heute nötig, dass man das unterstreicht und sagt. Es gibt eine Bewegung, die kommt jetzt von den USA, das heißt Jewish Roots, zurück zu den hebräischen Wurzeln. Und die bringen den Namen Jesu und viele andere Ausdrücke aus der Bibel wie etwas, das muss man so sagen, wie sie es sagen, und sonst dann funktioniert es nicht. Und damit wird der Name Jesu etwas Magisches. Es ist der Herr Jesus Christus, der uns errettet. Es ist nicht das Aussprechen einer magischen Namen. Es ist er selber. Und der Name Jesus spricht uns vom Herrn Jesus. Alles, was er ist, ist beschlossen in diesem Namen. Aber es ist keine magische Formel, dass wenn ich mal laut genug oder im richtigen Tonart Jesus rufe, dass etwas geschehen wird, oder Yeshua, oder wie man es auch will. Man sollte wirklich sich zum Herrn Jesus, zu seiner Person wenden. Der Name Jesus, sagt Abraham Meister, schließt alles in sich, was der Name Gottes im Alten Testament enthält. Er umfasst und drückt den Gesamtwert des neuen Bundes aus. Sünder werden durch den Glauben an seinen Namen errettet. Unser Herr hat verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dort bin ich in ihrer Mitte. Der Herr Jesus lehrte seine Jünger zu beten in meinem Namen. Und er war überzeugt, dass der Vater es geben werde in diesem Namen. Er warnte die Seinen, obgleich sie von allen Menschen um seines Namens willen gehasst werden, aber er verheißt eine große Belohnung für das, was sie immer an irdische Verbindungen oder Besitzungen um seines Namens willen verlassen. Der Name Jesu. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es gibt kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Zweimal sagst du, keinem anderen, kein anderer Name. Und zu wem sagt Petrus dies? Wir haben jetzt diese Geschichte gehört. Petrus sagt es ganz deutlich. Aber wem sagt er es? Ja, genau, die religiösen Führer Israels. Und dem ganzen Volke Israel sei heute kundgetan, sagt er. Es gibt kein Heilsweg, es gibt keine Zukunft für Israel, als nur durch Jesus Christus. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in ihm, auch für Israel, gerade für Israel. Er, der Jesus, er ist der König Israels. Er ist der, der Israel sein Erbe zurückgeben wird. Das wird nicht Trump tun und niemand anders, das wird der Herr Jesus tun. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in ihm. Es gibt nur einen Heilsweg, den Herrn Jesus Christus. Aber Petrus spricht nicht nur von Israel. Das Heil im Herrn Jesus ist für alle Menschen unter dem Himmel. Und deshalb sagt auch später Johannes in seinem ersten Brief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es ist mein Gebet, dass wir an diesem Morgen ganz neu sehen dürfen, wie kostbar, wie herrlich unser Herr Jesus ist. Und dass er noch viel mehr wie bis jetzt das Zentrum ihres Daseins werden darf. Ja. Wie gesagt, dieses Jahr steht im Zeichen der Reformation. Im Oktober war es 500 Jahre her, dass Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Und damals, zur Zeit der Reformation, war die Frage, wer hat das Sagen in der Gemeinde? Ein ganz wichtiger Streitpunkt. Für viele hatte damals der sogenannte Stellvertreter Jesu Christi, der Papst in Rom, das letzte Wort. Hatte er das Sagen in der Gemeinde? Aber die Reformatoren haben ganz eindeutig gezeigt, dass das ein Widerspruch ist zu Alleinherrschaftsanspruch vom Herrn Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde. Und er spricht zu uns durch die Schrift. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn also der Papst irgendetwas sagt, was im Widerspruch ist zur Schrift, dann irrt sich der Papst und hat die Bibel recht. Luther hat das ganz klar aufgezeigt. Am Anfang hatte er gar nicht geahnt, was die Reformation alles auslösen würde. Er hat gemeint, er könnte den Papst auch noch überzeugen. Und dann hat jemand gesagt, der sollte mal leise werden, weil das letzte Wort hat nicht er, auch nicht die Bibel, sondern der Papst. Und Luther hat gesagt, das stimmt doch gar nicht. In der Kirchengeschichte haben wir oft gesehen, wie die Kirchenväter einander korrigiert haben anhand der Schrift. Konzilien wurden nachher korrigiert, indem man in der Schrift fand, dass es anders war. Das zeigt die Geschichte. Und wenn der Papst etwas sagt, was in der Schrift nicht steht, dann irrt sich der Papst. Und da hat er erst angefangen zu zweifeln an der Weisheit und an der Autorität vom Papst. Also schlussendlich kam er zu der Schluss, dass der Papst wohl der Antichrist sein müsse. So böse war der Papst damals. In der Zeit von der Reformation richteten viele auch ihre Gebete nicht an Jesus oder durch ihn zum Vater, sondern sie flehten Maria an, und heute tun noch immer manche das. Oder sie richteten ihre Gebete zu den unzähligen verstorbenen Heiligen. Und die Reformatoren haben damals ganz klar gezeigt, Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Nur Errettung durch ihn. Und jetzt werden wir ganz schnell weitergehen. Ihr müsst keine Angst haben, dass es jetzt noch achtmal so lange dauert wie bis jetzt. Ja, wir hatten 8 Punkte. Nur Erkenntnis durch ihn. Wir können nur Gott kennen durch unseren Herrn Jesus. Niemand hat je Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der hat ihn kundgetan. Durch unseren Herrn Jesus wissen wir, wer und wie der Vater ist. Und unser Herr Jesus sagt zu Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Unser Herr Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Es gibt nur Zugang zum Vater durch ihn, nicht durch Maria, nicht durch Heiligen, wie heilig sie auch gewesen sein mögen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Am Anfang hat mir das ein bisschen gestört. Weshalb steht da der Mensch Christus Jesus? Er ist doch Gott, aber er ist Mensch geworden. Er hat die himmlische Herrlichkeit zurückgelassen, um Mensch zu werden, um zu sterben für sie, für mich am Kreuz von Golgatha und um diesen Mittler zwischen Gott und Menschen zu werden. Er vertritt uns beim Vater. Er wurde Mensch wie wir, ausgenommen der Sünde. Ja, der Jesus, er war Gott, von Ewigkeit her, immer beim Vater gewesen, ist Mensch geworden. Und jetzt ist er verherrlicht und sitzt zu Rechten des Vaters. Jetzt frage ich, was ist er jetzt? Mensch oder Gott? Beides. Es kam ganz schnell die Antwort. In anderen Orten haben sie manchmal überlegt, er ist beides. Er ist noch immer Mensch und er ist auch immer noch und wird auch immer Gott sein. Aber das ist so herrlich, zu wissen, wir haben einen Mittler beim Vater, er ist Mensch. Er versteht genau, was wir erleben im Alltag. Er hat genauso gelitten wie wir, kennt die Versuchungen, die wir erleiden und kann uns in jeder Situation beistehen. Es gibt nur einen Mittler, es gibt nur Zugang zum Vater durch den Herrn Jesus Christus. Der Jesus ist der Einzige, der das Sagen in der Kirche hat. Und es gibt nur Ehre durch ihn. Kolosser 1, Vers 18 sagt, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei, Nummer 1. Er ist Nummer 1 im Universum. Der Erstgeborene der Schöpfung und nicht der Erste, der geschaffen wurde, wie die Jehovah-Zeugen sagen. Er ist Nummer 1. Er war immer schon da. Er ist, vielleicht dürfte man gar nicht sagen, er war, er ist unser Herr Jesus, ewig. Aber er ist Nummer eins. Nummer eins in der Schöpfung. Nummer eins in der Gemeinde. Er ist das Haupt. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Immer Nummer eins. Und so hat Gott es gewollt. Gott hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Immer wo der Herr Jesus Nummer eins ist, da wird der Vater geehrt. Wenn wir Gott wohlgefällig leben möchten, dann gibt es nur eins, zum Herrn Jesus gehen. Er soll Nummer eins sein. Er soll Herr sein und nicht der Diener. Er soll Herr sein. Nur Ehre für Gott durch ihn. Auch nur Ehre für Menschen durch ihn. Manche von uns trachten nach Ruhm, nach Ehre. Hat nicht so viel Sinn, ja. Es hat schon manche, die haben schon erreicht, dass irgendwann mal eine Statue für sie errichtet wurde, und die sind alle wieder verschwunden. Der Lenin, der hat einmal eine Statue, der Saddam Hussein hat einmal eine Statue, und die wurden alle wieder abgerissen. Aber wenn sie wirklich bleibende Ehre und Ruhm suchen, lass dann der Herr Jesus Nummer eins sein. Dient dem Herrn Jesus. Er sagt in Johannes 12, Vers 26, wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Das ist Ehre, welche wirklich bleibt, welche wirklich wert ist. Allein Jesus und er allein. Wir haben gesehen, es gibt niemand anders als Jesus. Aber jetzt, wenn wir noch mal kurz schauen, auch niemand neben ihm. Nichts neben ihm. Das Opfer des Herrn Jesus ist ein vollkommenes Opfer. Er errettet ganz. Hebräer 10, Vers 14 sagt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also zweimal 100%. Für immer, da gibt es keine Abstriche, und vollkommen. Oder sagt Luther, in Ewigkeit vollendet. Sein Blut am Kreuz vergossen reinigt von allen Sünden. Und durch seinen Tod am Kreuz darf ich heute leben. Seine Auferstehung gibt mir die Gewissheit, ich bin gerecht gemacht vor Gott. Vollkommenes Opfer, unser Herr Jesus Christus. Er gibt vollkommene Kraft. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Den Sieg im Alltag kriegen wir nicht durch gute Vorsätze, durch uns ganz arg anzustrengen, sondern durch auf den Herrn Jesus zu schauen, seine Kraft in unserem Leben zuzulassen. Der Paulus hat es ganz persönlich erfahren. Er sagt, da wo ich schwach bin, da bin ich mächtig. Das ist Gottes Kraft am Wirken. Seine Kraft ist vollkommene Kraft. Er gibt uns den Sieg. Jesu Frieden ist vollkommen und sie übersteigt alle Vernunft. Der Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen erschrecken nicht und verzagen nicht. Es ist einen Frieden, der diese Welt nicht kennt. Es ist einen Frieden, der alle Verstand übersteigt. Der Herr verspricht uns, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christo Jesu. Und das ist so wunderbar. Nicht nur unser Herz, auch unsere Gedanken. Manchmal haben wir solche Sorgen, und wir bringen es in Gebet beim Herrn, aber nehmen es dann gleich wieder mit, ja? Und dann denken wir die ganze Nacht darüber nach. Und nächsten Morgen sind wir ganz, wie sagt man das, im Eimer. Dann haben wir die ganze Nacht nicht geschlafen. blaue Flecken unter den Augen. Aber die Bibel verspricht, dass wenn wir es beim Herrn Jesus bringen und dort lassen, durch Gebet und Flehen mit Danksagung, dann wird der Friede Gottes, welcher alle Verstand übersteigt, unsere Herzen und auch unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann darf man ruhig schlafen, weil der Herr Jesus sorgt um diese Sache. Jesu Freude ist vollkommen. Sie soll uns ganz erfüllen. Dies habe ich zu euch geredet, sagt der Herr Jesus, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und das ist eine Freude, die nicht abhängig ist von den Situationen, sondern die fest verankert ist im Herrn Jesus, der uns Kraft gibt im Alltag. Der Nehemia hat das schon erfahren. Er sagt, lasst die Freude am Herrn eure Stärke sein. Seine Freude ist eine vollkommene Freude. Die Reformation fand statt in der Übergangszeit zwischen der modernen Zeit und, Entschuldigung, zwischen dem Mittelalter und der modernen Zeit. Und heute leben wir schon in einer postmodernen Zeit. In der modernen Zeit hat man gemeint, die Wissenschaft wird die Lösung schenken auf alles. Alles kann man irgendwie wissenschaftlich erklären. Komplettes Glück wird von der Wissenschaft herkommen. Und langsam hat man gemerkt, es ist doch nicht so. Und statt dann zurückzugehen zum Wort Gottes, hat man plötzlich etwas ganz Unvernünftiges gemacht. Man hat einen Sprung gemacht, weiter aus der Vernunft, und hat angefangen zu suchen in Religionen vom Osten, in Esoterik, in alle möglichen Dinge, die gar keinen Sinn machen. Und heute ist man so weit, man hat aufgegeben zu glauben an die Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und auch in den Gemeinden findet jetzt ein Einzug, dieser Gedanke, ja, es würde uns eigentlich zieren, ein bisschen Demut an den Tag zu legen und zu erkennen, dass es auch viel Wahres gibt in anderen Religionen. Was sagt der Herr Jesus zu den anderen Religionen? Er macht daraus gar keinen Punkt. Johannes 14, Vers 6 sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit, absolute Wahrheit, und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Keine andere Religion. Ja, was machen wir damit mit Krishna, Buddha, Konfuzius, all diese Sachen? Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Und in gewisser Weise kann man das auch sagen von diesen Religionsgründen. Aber sagt der Herr Jesus, die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird er ein- und ausgehen und Weide finden. Diese Bibelstelle, Johannes 10, Vers 7, spricht eigentlich wieder von den religiösen Führern Israels. Der Jesus stellt sich dort vor als der gute Hirte. Und diese religiösen Führer hätten eigentlich aufpassen sollen auf Israel, die Herde Gottes. Aber sie hatten es nicht getan. Sie hätten das Volk bewahren sollen, sie hätten es ernähren sollen, aber stattdessen hatten sie sich selber ernährt, auf Kosten des Volkes. Und auch das hat Hesekiel vorausgesagt. Er hat ein ganzes Kapitel daran gewidmet. In Kapitel 34 spricht Hesekiel von den falschen Hirten Israels, die sich nicht kümmern um den Schafen, die sich ernähren auf Kosten der Schafen. Und dann wird diese ganze Herde einfach auseinanderfliegen. Und der Herr sagt, ich selber werde hinter sie hergehen und meine Schafe zurückbringen. Und ich werde einen guten Hirten über sie setzen. Und jetzt steht der Herr Jesus da gegenüber diesen falschen Hirten Israels und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Und das haben die ganz gut verstanden, was der Jesus damit gemeint hat. Sie haben die Schrift schon gekannt. Haben schon gemerkt, jetzt, wir sind also falsche Hirten. Und ich denke, das ist auch für uns eine ernste Ermahnung. Wir können geistliches Werk tun und doch nicht Gott dienen. Wir können geistliches Werk tun und dem Herrn Jesus aus dem Auge verlieren. So leicht nehmen andere Dinge den Platz ein, dem ihr ihn gebührt. Einen wichtigeren Platz als er. Und das kann meine Arbeit sein, das kann sogar Radioarbeit in Montevideo sein. Es kann den Platz einnehmen, den Herrn Jesus einnehmen soll. Es kann eine bestimmte Lehre sein, eine bestimmte Sichtweise, die ich nicht aufgeben möchte. Es kann auch gelittenes Unrecht sein. Irgendjemand hat mir mal verletzt in der Vergangenheit und ich kann das einfach nicht vergessen und ich will es auch nicht vergessen. Und es nimmt mir den Blick vom Herrn Jesus. Wisst ihr, es ging damals so gut in Laodicea, in Offenbarung Kapitel 3, lesen wir von der Gemeinde in Laodicea. Die hatten keinen Mangel. Wenn sie heute, wir nach Laodicea gehen würden, die würden wahrscheinlich die beste Musikgruppe haben, die beste Prediger, das beste Gebäude, es war alles komplett, war alles da, haben keinen Mangel gehabt. Sie brauchten gar nichts, aber sie verstanden nicht, dass sie elend, arm, blind und nackt waren und dass der Herr Jesus draußen stand. So leicht nehmen andere Dinge den Platz ein, den Herrn Jesus gebührt. Paulus sagt, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Auch im Dienste Gottes können wir manchmal die Dinge so tun, als ob wir in der Welt wären. Ja? In unserem Denken und so anpassen am Denken dieser Welt. Und Paulus sagt, der Philosophie dieser Welt ist leeren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Auch im Dienste Gottes, im Alltag, dürfen wir christusgemäß wandeln, christusgemäß handeln und christusgemäß denken. Ertappst du dich manchmal auch, dass du genau gleich denken kannst über manche Themen wie alle anderen? Dass wir manchmal, wenn wir unsere Ansichten kundtun, gar nicht so viel anders reden als Ungläubige. Das ist ein bekannter Prediger, der Kurt kennt ihn ganz bestimmt, Salvador de Lutri, der hat gesagt, als er in der Universität war, da war da eine ganz starke Strömung von Kommunismus. Und da haben sie einen Schreiber gehabt, der war ganz berühmt damals unter den Schülern. Und der hat geschrieben, es gibt nur drei Weltansichten. Eine Ansicht, der nur das Individuum, das der Person, im Mittelpunkt stellt, der einzelne Person, das ist der Kapitalismus, und eine Weltansicht, die nur die Gruppe im Zentrum stellt, das ist der Kommunismus, und dann gibt es noch eine total unbrauchbare Weltansicht, das ist das Christentum, und da hat Jesus im Zentrum. Das war der Predigt von diesen Kommunisten. Aber er sagt, ganz interessant, dass dieser ungläubige Mann gesagt hat, es gibt nur drei mögliche Weisen, die Welt anzuschauen. Oder man sieht, dass es nur um sich dreht, oder nur um die Gruppe, oder nur um Jesus. Und er hat gesagt, die Not heute ist, dass ich in der Gemeinde Menschen habe, die meinen, es dreht nur um die Person. Andere haben, die denken, es geht nur um die Gruppe. Aber die wenigsten haben den Herrn Jesus im Zentrum. Es kann doch nicht sein, dass ein Christ denkt wie ein Kommunist, dass ein Christ denkt wie ein Kapitalist und nicht denkt wie der Jesus, Christus gemäß. Und ich merke das immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, vor allem wenn es über Politik oder solche Sachen geht, da sind wir plötzlich ganz eifrig und dann ist der eine ein Vollblut-Kapitalist und der andere ist ein Vollblut-Kommunist. Aber wir dürfen christusgemäß denken, sollten christusgemäß denken. Habt Acht, sagt Paulus, du stehst in der Gefahr, alles für nichts einzutauschen. Sowohl Kapitalismus als Kommunismus als alle anderen Weltansichten. Es ist nur leeren Betrug. Aber ach, sagt Paulus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt ist jeder Herrschaft und Gewalt. Du bist zur Fülle gebracht in ihm. Und wie traurig, wenn man dann wie ein Bettler einfach das Denken dieser Welt übernimmt, als ob man nichts hätte. Du bist zur Fülle gebracht in ihm. Im Herrn Jesus hat Gott uns alles gegeben, was er uns geben konnte. Alles, was es braucht, damit Christus in ihnen geformt werden kann, hat Gott bereits gegeben in seinem Sohn. Sie müssen dieses Paket einfach auspacken. Jeden Tag wieder neu entdecken, was sie alles bekommen haben im Herrn Jesus. Wenn wir sagen, Jesus Christus allein, dann heißt das auch für uns im Alltag, Jesus Christus allein. Wir haben alles bekommen, was wir brauchen im Sohn. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und wir dürfen sie aufgraben aus dem Herrn Jesus, jeden Tag wieder neu uns freuen an ihm. Aber wir sind oft so unzufrieden, weil wir so blind sind für die Tatsache, dass wir in Christus unglaublich reich gemacht worden sind. Vollkommen in ihm. Als Abraham damals seinen Knecht Eliezer losgeschickt hat, um eine Braut zu werben für seinen Isaak, dann ist Eliezer nach Ur gezogen. Ihr kennt die Geschichte. Und da kam er bei der Familie von Laban und Rebekka und dann hat er versucht, diese Familie zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, Rebekka mitzuschicken nach Kanaan. Ja, und es war damals nicht so, dass man einfach im Zug schnell hingefahren ist. Es war dann auf niemals Wiedersehen vielleicht, eine riesen Weltreise. Aber dann sagt Eliezer, Sarah, die Frau meines Herrn, hat in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren und dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Der ganz reiche Abraham, der hat nur einen einzigen Sohn gehabt und dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Könnte Rebekka sich einen besseren Mann wünschen? Nein. Und sie ist auch gerne mitgegangen. Nicht nur wegen dieser Sachen, nachher haben sie sich auch ganz innig geliebt, Isaak und Rebekka. Aber dieses Bild möchte ich, dass ihr beibehält. Und dann lesen wir in Hebräer 1, Vers 2, Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn und ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Und wir sind Erben Gottes und Miterben Christi durch unseren Herrn Jesus Christus. Wieso noch klagen im Alltag? Gott hat uns unendlich reich gemacht im Herrn Jesus Christus. Wie viel Freude mangelt uns Gläubigen oftmals, weil wir den Herrn Jesus nicht vor Augen haben, weil wir den himmlischen Isaak nicht sehen. Ihr wisst, dass Isaak, der Name Isaak, kommt von Lachen. Isaak, er war der Freude des Vaters. Wir sollten unser Herr Jesus vor Augen haben, damit seine Freude unsere Freude vollkommen machen kann. Als Gläubige sehen wir oft beunruhigt, auf was denn in der Welt geschieht, und wir verwundern uns darüber, dass die Welt so weltlich ist. Ja. Man hört schon, dass es eigentlich nicht logisch ist, ja? Aber doch, oft, wenn wir als Gläubigen miteinander sprechen, dann sprechen wir nur darüber, dass die Welt so weltlich ist. Aber was noch viel schlimmer ist, wir sind oft mehr beschäftigt mit Klagen über die Welt, als mit Rühmen im Herrn Jesus. Und es ist so schade, wenn wir diesen Eindruck vermitteln an die Menschen um uns herum. Dass wir nur vieles zu meckern haben, zu klagen haben. Dabei haben wir das Schönste und Herrlichste, was es überhaupt gibt. Wir haben eine frohe Botschaft für diese Welt. Und Paulus ruft uns auf in Philipper Kapitel 3. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihre Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das ist so traurig. Aber, sagt ihr, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wenn der Herr Jesus unser Eins und Alles ist, wenn er unser Leben ist, dann werden wir auch schauen nach seinem Kommen. Gibt es nichts Schöneres, als für ewig mit ihm vereint zu sein. Und dann werden wir auch die Dinge suchen, die droben sind, nicht die auf der Erde sind. Dann werden wir suchen, trachten danach, Christus gemäß zu denken. Dann werden wir wirklich sagen, Jesus Christus allein. Er genügt. Er ist alles, was mein Herz begehrt. Himmlischer Vater, aber von ganzem Herzen Dank für unser Herr Jesus Christus. Herr, wir beten, dass wirklich auch diese Woche, die heute anfängt, dass wir den Herrn Jesus ganz neu vor Augen haben dürfen, dass wir uns freuen dürfen an ihm, dass wir frohlocken dürfen in ihm. Herr, dass wirklich seinen Frieden unser Herzen und unsere Gedanken bewahren darf. Herr, habe Dank für die Errettung im Herrn Jesus. Habe Dank, dass wir einen lebendigen Mittler haben, einen Fürsprecher beim Vater. Herr, habe Dank, dass dein Opfer, das Opfer unseres Herrn Jesu Christi, vollkommen ist, dass es uns eine feste Zuversicht gibt, eine ewige Rettung. Herr, habe Dank für das herrliche Erbe, das uns erwartet. Und wir wollen Tag für Tag in diese Schätze suchen, die wir haben im Herrn Jesus Christus. Uns an ihm freuen. Schenke du das in Jesu Namen. Amen. Möchte heute Abend, so der Herr will, will ich dann weiter sprechen über Sola Scriptura. Sola Scriptura, nur die Schrift.
Ja, vielen Dank, Jan und euch beiden, für den Bericht und auch für die Botschaft. Und es ist so wichtig, dass wir uns auch da immer wieder Zeit nehmen und dass diese Botschaft noch läuft, solange noch Gnadenzeit ist. Wir wissen nicht, wie lange noch. Es ist ernste Zeit am Ende der Endzeit, aber noch darf diese herrliche Botschaft weiter verkündigt werden. 26, das knüpft an am letzten Bibelwort, dass er wieder kommen wird, dass wir auf